Ich bin der Christian Berger. Ich war ein Programmpunkt beim vierten Kongress der Herzanästhesie Österreich. Das war am 22. Juni im Jahr 2019 in Innsbruck. Herz, Kunst, was für ein Thema. Ich fühle mich überfordert. Die wohl bedeutsamste Kunst für mich und mein Herz war ihre Kunst, allein schon, weil ich ohne diese ihre Kunst heute nicht mehr hier stünde. Ich spreche natürlich die Ärzte an. Viele davon habe ich ja auch im Laufe dieser Operation kennengelernt. Also jeder glaubt zu wissen, was ein Herz ist und wie es funktioniert. So im Großen und Ganzen zumindest. Jeder kennt diesen Muskel, diese Pumpe, aber niemand weiß so recht, was Kunst ist. Dabei funktioniert Kunst, jedenfalls im weiteren Sinne für uns alle, die Gesellschaft, die Zivilisation, eigentlich ähnlich wie das Herz für unser Körper. Ohne ist es bald aus. Was mich aufregt, immer aufgeregt hat, ist die gewohnte und so weit verbreitete Trennung von Gefühl und Intellekt. Und damit einhergehend das getrennte Verständnis der Organe, denen wir diese Befindlichkeiten zugeordnet haben. Und ich denke, das greift einfach zu kurz. Das Bedürfnis, diese zwei Dinge schön auseinanderzuhalten, schreibe ich eher einem archaischen, fast kindlichen Reflex zu, eine Art Hilfestellung, um dem Unheimlichen zu begegnen, ein Versuch, begänstigende Phänomene zu bannen, indem man ihnen Namen gibt und Orte. Das Gefühl wohnt im Herz und die Vernunft im Hirn. Aus, fertig, passt. Mich ärgert das auch insofern, weil bei dieser Trennung das Gefühl fast immer ein Gemütszustand der zweiten Klasse diskreditiert wird und der Intellekt steht allemal davor, darüber. Er ist die Ordnung und die Sicherheit. Wie trügerisch das ist, stellt sich immer wieder heraus, wenn diese Ordnung zusammenbricht, und zwar meistens durch die Macht von Gefühlen. Man nennt das dann irrational und hat einen Begriff für den Schuldigen, einen Namen, die Irrationalität. Wir wissen aber, wo oft oder über lange Zeiträume Gefühle misshandelt oder ignoriert werden, münden sie in Zerstörung. Daher versuche ich, Gefühle gleich ernst zu nehmen wie den Geist. Ich verstehe das übrigens im Wesentlichen als das Rückgrat jeder künstlerischen Arbeit, als die Aufgabe jeder Kunst, nämlich beide als Einheit zu begreifen und nicht einerseits das Gefühl sozusagen ins Rotlichtmilieu zu verbannen, während der Geist am Hochaltar steht. Ich mag einfach diese Begriffskoppelungen nicht. Geist ist gleich Tüchtigkeit, ist gleich Klarheit, während Gefühl zweitrangig, schmuddelig, vage oder zumindest eine Privatsache ist. Als ob das eine ohne das andere denkbar wäre. Und als ob nicht beide für sich allein schon genug angerichtet hätten. Und ich bin heute hier bei Ihnen eingeladen, weil ich im November 17 eine Herzoperation hatte, die mir eindringliche und seltsame Erfahrungen beschert hat, die, wie ich hoffe, auch für Sie von Interesse sind. Ich als Ausstehender darf das sagen, auch wenn ich mich vielleicht hier und da nicht in Ihrem Sinne präzise ausdrücken kann. Ich möchte nicht anmaßend scheinen, aber vielleicht kann ich Ihnen damit sogar ein bisschen hilfreich sein, weil, wie in allen Berufen, Spezialistentum, Routine und Zeitdruck den Blick in einen Tunnel drängt. Ich darf also versuchen, von diesen für mich ziemlich existenziellen Erfahrungen während meines Aufenthalts auf der Intensivstation des AKH in Wien zu erzählen, von diesem für Sie intensiven Arbeitsplatz und für mich intensiven Liegeplatz. Besonders am Abend vor so einer Operation ist es natürlich eine eigenartige Vorstellung, dass und wie am nächsten Morgen ein Chirurg an deinem offenen Herzen herumtun wird. Es ist aber, glaube ich, noch eigenartiger, sich vorzustellen, was man mit einem Körper alles machen kann in einem Krematorium oder was alles passiert, wenn man unter der Erde liegt. Also, da kann man das ganz leicht abstrahieren und ich fühlte und fühle mich keinwegs als Opfer. Ich ging eigentlich ziemlich angstfrei in diese OP, gestützt durch das Vertrauen in meinen Chirurgen, Herrn Professor Laufer, und in die Medizin ganz allgemein und vor allem durch die sehr positive Erfahrung nach meiner ersten Herzoperation nach Dr. Ross im Jahr 99, die übrigens auch von Dr. Laufer, damals Oberarzt am AKH, durchgeführt wurde. Das hat mir eine Vitalität zurückgegeben, die mein Leben ungemein verbessert hat und eine Entwicklung meiner beruflichen Karriere ermöglichte, die ohne diesen Eingriff wohl kaum so hätte stattfinden können. Und was mir damals wie diesmal sicher auch geholfen hat, ich hatte Ende der 70er Jahre in Innsbruck für die BBC eine Herzoperation gefilmt. Es war damals unter Professor Markreiter. Ich habe also das Öffnen des Brustkorbs, das Anschließen der Herz-Lungen-Maschine, den ganzen Ablauf eines solchen Eingriffs beobachten können und diese Bilder haben mich eher ruhig gemacht. Ich wusste, was kommt, auch wenn es diesmal die Mitral- und die Tricuspidalklappe war. Und so lag ich früh morgens zusammen mit drei anderen Kandidatinnen, ich sage nicht innen, weil Genderfan, sondern weil halt ich der einzige Mann war, in Warteposition, scherzend, wem von uns als Ersten der Brustkorb geöffnet werden würde. Ultra cool. Ja, und dann sind sie dran und man ist weg. Diesmal musste ich, weil ich halt auch gut 18 Jahre älter geworden bin und weil es Komplikationen gab, in den sogenannten Tiefschlaf versetzt werden. Übrigens eine völlig irreführende Bezeichnung, weil, glauben Sie mir, von Schlaf kann nicht die Rede sein. Es sind psychische Effekte dazugekommen, von deren möglichen Auftreten ich nichts wusste und die mich völlig unvorbereitet getroffen haben, wenn das denn irgendwas geändert hätte. Tatsächlich war es ein Horrortrip. Ich habe im Nachhinein im Internet über das Durchgangssyndrom bzw. Delir gelesen. In vielen Punkten trafen die beschriebenen Symptome zu, in vielen aber auch wieder nicht. So ist zum Beispiel die Präsenz des Geschehens in sehr klaren Abläufen und sehr genauen Bildern, so wie das mir geschehen ist, eher untypisch und wirklich verblüffend. Alles, was ich hier berichte, waren für mich nach dem Erwachen keine Geschichten, sondern Erlebtes. Erschreckend real und klar Erlebtes. Das ist irgendwie mehr als nur postoperative Verwirrtheit. Daher spreche ich auch nicht von Albträumen, weil selbst als real empfundene Träume mit der Konsistenz dieser Wahrnehmungsvorstellungen nicht vergleichbar sind. Es ist subjektiv, schlicht und einfach alles tatsächlich so geschehen. Ich leite von der Sicherheit dieser damaligen Überzeugung meine paranoiden Schübe ab, die sich in der Aufwachphase eingestellt haben. Meine Realität stimmte natürlich in keiner Weise mit der Realität überein, der ich jetzt wach begegnete. 5 bis 6 Tage Tiefschlaf, 12 Tage Intensivstation, 4 Tage Intermediate Care und 9 Tage Normalstation waren es tatsächlich. Wie immer ich es auch drehte und wendete, in diesen paar Wochen fanden meine Erlebnisse aber keinen Platz. Ich möchte vorausschicken, ich habe in meinem Leben keinerlei Erfahrungen mit Drogen gemacht und selbstverständlich befremdet mich heute, was während dieser Zeit geschehen ist. Ich bin auch ganz froh, dass ich meine Notizen zeitnah gemacht habe, weil heute würde ich mir das eventuell selbst nicht mehr glauben. Ich kann dabei nicht erinnern oder auseinanderhalten, was während des Tiefschlafes passierte, vielleicht oder ziemlich sicher sogar auch zwischendurch, irgendwie gibt es da Halbwachzustände, und was in der Aufwachphase. Sicher bin ich mir nur, dass sich das überschneidet oder und auch in wellenförmigen Zeitverschiebungen geschehen sein mag. Dafür spricht auch, dass ich zwischen den Wahnvorstellungen oder parallel dazu verifizierbare Realitäten festmachen kann. Es war eine Reise in einer Halbwelt und ich verstehe heute im übertragenen Sinn, woher die Fratzen des Mittelalters kommen und dass ich nicht der Erste bin, dem diese Zerrgeschöpfe begegneten. Nach dem Aufwachen, das heißt dem Zeitpunkt, zu dem ich erstmals meine Frau und meinen Enkel erkennen konnte, war ich fest davon überzeugt, dass ich zumindest einige Jahre weg war. Also weg unter Apostroph. Ich kam tatsächlich nicht auf die Idee, das in irgendeiner Weise zu bezweifeln. Ich empfand eine sehr große Erschöpfung und hatte wohl durch die Dichte und dem Tempo des Geschehens das Gefühl, so gut wie überhaupt nie geschlafen zu haben. Alle diese Ereignisse, die Reisen und meine Erlebnisse hätten in Realzeit wohl zumindest 2 Jahre in Anspruch genommen. Ich habe das so gut ich konnte zu rekonstruieren versucht und tatsächlich, ich rechne nach, es waren eigentlich 2 Jahre empfundene. Ich wollte also unbedingt wissen, wie viele Jahre es tatsächlich waren, löste damit aber nur hilflose, fragende Blicke aus und vermutete daher, dass es da etwas zu verbergen gab. Dabei bin ich gar kein paranoid veranlagter Mensch, das war mir mein Leben lang zuwider und lieber riskiere ich eine Enttäuschung als misstrauisch hinter jeder Ecke Gegner oder Feinde zu sehen. Also ich leide nicht, ich suche keine Therapie, ich bin neugierig. Ich bin neugierig, weil ich finde den Prozess der Bildwerdung im Hirn äußerst interessant und ich würde gerne erfahren, welche Außenreize auf welche Weise die Wahnvorstellungen befeuern oder gar auslösen. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt Beispiele dafür überhaupt noch hören wollen, diese ganzen narrischen Sachen. Trotzdem, ich möchte zumindest einige der größeren, tragenden Geschichten hervorheben, die sozusagen über die gesamte Zeit durchgängig waren. Es hat zusätzlich viele Nebenhandlungen und Verästelungen gegeben, die aber fast alle immer wieder zum Plot, zum Hauptstrang zurückgeführt haben. Es waren also keine voneinander unabhängigen Episoden. Es hat immer wieder irgendwelche Zusammenhänge gegeben und eines hat zum anderen geführt. Und so kann ich das jetzt natürlich nicht erzählen. Erzählen kann man ja nur in Ausschnitten und Verkürzungen. Aber erlebt habe ich das linear, was wohl auch diese erschreckende Glaubwürdigkeit bewirkt. Es war wirklich erschreckend. Ich bin in einem schwarzen Raum gefangen, das ist auch wieder unter Apostroph gefangen, bewegungsunfähig und nicht in der Lage, mich zu artikulieren. In diesem Raum kamen immer wieder anonyme Personen, um mich zu verhören. Was sie wollten oder was ich zu gestehen gehabt hätte, weiß ich nicht. Ich weiß auch nach wie vor nicht, warum dieser Begriff Verhören überhaupt in welchem Zusammenhang das gekommen ist. Ich kann mich aber sehr genau erinnern, wie anstrengend diese sogenannten Verhöre waren und wie ich mich verzweifelt zu wehren suchte. Ich hatte aber bemerkt, dass ich sie stoppen kann, wenn es mir gelang, den absolut schwarzen Raum in purpurviolettes Licht zu tauchen und ich sehe diese Farbe noch heute ganz genau vor mir, ganz knapp. Bevor die Verhörer ihre Quälereien beginnen konnten, sozusagen mit dem Erkennen ihrer Absicht, dann waren sie wie versteinert und handlungsunfähig. Dabei war es entscheidend, sehr genau den Moment für den Lichtwechsel zu erwischen, der so zeitnahe wie möglich an den kommenden Fragen liegen sollte. Nachdem ich mich nicht bewegen konnte, musste ich eine Beleuchtungsanlage erfinden, die ich bei Bewegungen der Augenlider steuern konnte. Und das ist mir irgendwie gelungen. Heute kann ich darüber lachen. Wie ich später erfahren habe, hatte ich während des Tiefschlags eine Entzündung der Augenlider. Und natürlich gibt es auch einen ganz realen Hintergrund, weil Licht und Beleuchten ist ein wichtiger Bestandteil meines Berufs. Ja. Für diese Verhöre oder deren Verhinderung musste ich eine enorme Konzentration aufbringen, die mich total erschöpfte. Außerdem ist es mir nicht immer gelungen, die Verhöre zu stoppen, und am Ende stand jedes Mal eine Reise, die zu Folter und Tod führte. Fast immer durch Erschießen auf unterschiedlichste Arten und Weise, manchmal auch durch Ertränken oder Ersticken. Eine Mischung aus Dantes Inferno, Hieronymus Bosch oder Bruegel in zeitgenössischen Formen. Ich weiß noch sehr genau, dass ich mich oft gefragt habe, wer denn was von meinem ständigen Sterben hat. Und die einzig denkbare Antwort war, die Fähigkeit, sofort nach dem Tod wieder am Leben zu sein, machte mich zum idealen Übungsprojekt für die absurdesten Tötungsmethoden. Ich wurde als Ziel für Sportschützen genauso verwendet wie für Soldaten irgendwelcher Regime, die mich aus Flugzeugen werfen, über dem Meer oder über Wüsten zu Testzwecken. Dabei habe ich das jeweils Schritt für Schritt durchlebt. Zum Flugzeug fahren, einsteigen, die Soldaten, das Flugzeug startet, es braucht Zeit, auf Höhe zu kommen, dann öffnen die Soldaten die Türe, wünschen mir einen guten Flug, stoßen mich hinaus, ich fliege und pralle auf. Und so war das mit allen Begebenheiten. Ich habe das nicht in einer verkürzten Erzählform erlebt, sondern sozusagen in linearer, realer Zeit. Wenn sich morgens, ich wahrscheinlich halbwach, ein Arzt, Pfleger und eine Ärztin, Schwester, es waren immer zwei, über mich beugten und mir mit der Stimme Erwachsener, die mit einem Kleinkind sprechen, zuflüsterten: Guten Morgen, Herr Berger, Sie sind hier im AKH auf der Intensivstation, Sie hatten eine Herzoperation, alles ist gut und so fort. Und dann läuteten bei mir alle Alarmglocken und ich wusste, es folgt ein neuerliches Verhör im schwarzen Raum mit einer anschließenden neuen Reise. Übrigens Personen, die mich, als ich wieder im Wachzustand war, fragten einmal, ob ich sie wiedererkenne. Ja, und ich erkannte sie wieder. Nicht, dass ich wusste, was die mit mir gemacht haben, ich wusste nur, dass ich sie gesehen habe. Es gibt da schon eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen der eher vagen und sehr unscharfen Wahrnehmung der Realität außen und den so ungemein präzisen Bildern und klaren Geschehnissen in der inneren Realität, dem Wahn. Unter anderem wurde ich nach Paraguay gebracht, ein Land, das ich nicht kenne und zu dem ich auch keinerlei Verbindung habe. Es gab ein Volksfest anlässlich der Jubiläumsfeier einer berühmten Sargfabrik, wo man ein öffentliches Sportschießen auf mich auf einem Hügel im Park der Hauptstadt organisiert hat. Ein Riesentrara. Eine Hasenjagd mit mir als Hase. Das klingt ganz lustig, es war aber unglaublicher, fortwähriger Stress. Oder ein Hubschrauberflug mit einer Militärmaschine und der Exekution eines dem Regime unliebsamen Polizeioffiziers. Am Bergeseil des Hubschraubers hing ein Streifenwagen mit dem festgeschnallten Polizisten am Steuer. Seine Tochter, selbst Polizistin, saß neben mir im Hubschrauber und sie musste dieses Seil auf Befehl kappen, um den Wagen mit ihrem Vater in einen engen Spalt zwischen zwei Hochhäusern zu stürzen. Und ich wurde dann nachgeworfen. Dabei mache ich eigentlich gar keine Actionfilme oder Krimis. Ich verstand nur, dass nach jeder Tötung meine Leiche per hoher Nachname meiner Frau zugestellt wurde mit der Verpflichtung, meinen Kadaver in unserem Garten zu lagern. Man hat mir das wie eine Spielregel dargelegt, im Sinne von, tut uns leid, wir haben die Regel nicht gemacht, das muss leider so sein. Mann wollte uns auch finanziell ruinieren und ich sagte Mann, ohne dass ich es je sonderbar gefunden oder hinterfragt hätte, wer denn Mann sei. Am meisten belastete mich aber meine Unfähigkeit, mit meiner Frau zu kommunizieren. Sie konnte ja nicht wissen, dass ich ständig versuchte, mit ihr in Kontakt zu kommen. Sie fehlte mir sehr und ich machte mir große Sorgen um sie. Alle meine verzweifelten Versuche, sie telefonisch, per Mail, Skype oder über Mittelsmänner zu erreichen, waren erfolglos oder wurden aktiv verhindert. Und das machte mich wirklich fertig. Dann gab es die Geschichte mit dem Das rote Fenster. Das war ein Mail. Ich bekam schon Wochen vor der Operation oder vor dem Operationstermin ein Mail unter diesem Betreff wie eine Warnung, Das rote Fenster. Mit einer Einladung, an einem winterlichen Autorennen teilzunehmen und alles das in einer Rückerinnerung, also ein Flashback innerhalb der Wahnvorstellung, das im Wahn so tut, als ob es vorher real schon gewesen wäre, nicht nur während oder nachher. Es sollte von der Zufahrt zu Michael Hanekes Anwesen im Waldviertel starten und als Besonderheit im Retourgang gefahren werden. Das führte dann gleich nach dem Start zu einem großen Unfall. Mein Kopf schlägt an die Scheibe und mein Blut färbt das Fenster rot. Im AKH wache ich wieder auf. Es war ein geplanter Mordanschlag. Haneke und Laufer haben auch am Rennen teilgenommen und wurden auch verletzt, aber nicht so schwer. So wurde die OP ein bisschen verschoben. Alles im Wahn vorher. Schon verrückt. Zusammen mit Freunden versuchten sie, den Veranstalter ausfindig zu machen. Es ist eine Motorradgang. Übrigens eines der wenigen Klischees innerhalb der Wahnvorstellungen, dass man solche Klischees überhaupt verwendet, aus dem Ort, in dem die Hanekes wohnen und die aber vorgaben, nichts von alledem zu wissen. Meine Frau forscht weiter nach und verfolgt die Gang. Sie findet deren Basislager in einem friulischen Bergdorf. Dort wird sie entdeckt und von da an erpresst. Sie muss so tun, als ob sie mit mir in regelmäßigem Kontakt stünde und alles okay wäre. Sie muss im TV und in der Presse entlastende Interviews für die weißen Wölfe geben, wodurch ich davon überhaupt erfahre. Eine rechtsradikale Organisation, deren Chef mir schräg gegenüber in der Intensivstation liegt. Er ist der weiße Wolf. Sein Bett und alles rundherum ist die Kommandozentrale. Von hier aus und mit Hilfe verbündeter Pfleger leitet er diverse Aktionen. Er brüllt viel herum und genießt eine Menge Privilegien auf der Station. In Klammer, dieser Patient brüllte tatsächlich herum und verhielt sich häufig renitent. Ich musste ihn später im Wachzustand öfters ertragen. Er war dann sogar einmal mein Zimmernachbar. Zurück in der Intensivstation. Seine Nische ist eingerichtet wie ein Privatzimmer. Auffallend war, dass in einer Intensivstation Hirschgeweihe und diverse Geschmacklosigkeiten an der Wand hängen konnten. Ich fand das doch bemerkenswert. Ungewöhnlich waren auch gelegentlich nächtliche Feste, die von einem arabisch aussehenden Pfleger organisiert wurden, der dem weißen Wolf ergeben war. Manchmal entwickelten sich Ansätze zu zögerlichen Orgien, mehr erlaubte unsere Kondition wohl nicht. Der weiße Wolf verachtet alles musische und kulturell tätige Menschen. Nachdem mir mitgeteilt wurde, dass ich Filmfuzzi und Kameramann bin und mit Haneke arbeite, kündigt er Bestrafungsaktionen an, sobald er dafür Zeit fände, und Haneke gehört sowieso endlich weg. Aufgrund meiner Unfähigkeit, mich zu bewegen oder irgendwie zu kommunizieren, sehr anstrengende und erfolglose Versuche, Haneke zu warnen. Naheliegender Hintergrund, wohl unsere politische Situation ganz allgemein und natürlich auch meine Zusammenarbeit mit Haneke. Von mir aus gesehen, links gegenüber lag bzw. schwamm in einem mit Wasser gefüllten Spezialbett die Mutter oder Großmutter des Weißen Wolfes. Ich war nicht sicher, ob es sich nicht doch um einen Mann handelte, weil der Kopf sehr männlich wirkte mit einem dichten K&K-Backenbart. Manchmal lag ihr Kopf auf dem Beistelltisch neben dem Wasserbett. Es gab speziell nur für dieses Bett eigens abgestellte Ärzte und Pfleger, für die doch eher komplexe Aufgabe, den Kopf wieder anzunähen. Tag und Nacht wurde daran gearbeitet, unter Anwendung von zeitweise auch erfolgreichen Reanimationsprogrammen. Dann hat sie die Augen bewegt und mit dem Kopf gewackelt. Und ich konnte die Monitore beobachten und an den aufgeregten Aktivitäten der Ärzte den jeweiligen Zustand der Patientin erahnen. Ich sah auch, wie man täglich das Wasserbett mit frischem Wasser aus 20 Liter Plastikbeuteln neu befüllte. Ich konnte ganz genau die Etiketten lesen, Acqua Naturale Lago di Vaioni, übrigens ein kleiner See, den es tatsächlich gibt und der völlig abgelegen in Friaul liegt, wie ich im Nachhinein recherchiert habe. Gegen diese Frau wurde wegen Mordes an ihrem Sohn oder Enkel staatsanwaltlich ermittelt. Sie hatte ihn durch ein Initialisierungsritual zu Tode gebracht. Der Junge wurde zwischen zwei Pferde eines Leiterwagengespanns mit dem Kopf nach unten gehängt. Die Mutter, Großmutter, saß auf dem Kutscherbock und ritt einen Fluss hoch, wobei der Kopf des Jungen mit dem Gesicht gegen den Strom dauernd unter dem Wasser hing. Sollte dieser Junge ein richtiger Mann werden, müsste er das aushalten und so durch das klare Gebirgswasser gereinigt ein richtiger weißer Wolf werden. Sie war auch sonst ein Idol, die Galionsfigur der Bewegung. Und bei einem ihrer wilden Ausritte wurde ihr offenbar durch einen Unfall der Kopf abgetrennt, deshalb lag sie jetzt auch auf der Intensivstation. Der weiße Wolf war sich nicht sicher, ob es besser sei, sie als Märtyrerin sterben zu lassen oder sie ins Leben zurückzuholen und sie damit dem unsicheren Ausgang eines Prozesses nach italienischem Recht auszusetzen. Das alles entnahm ich verschiedenen Gesprächen, die der weiße Wolf mit Anwälten führte. Ich halbwach, eines Nachts fragte ich eine Schwester, ob man diese Leiche tatsächlich jemals wiederbeleben können wird. Sie kniete sich neben mich hin und erklärte mir mit sanfter und eindringlicher Stimme, dass es auf dieser Station ganz sicher keine Leiche gibt und da könne ich ganz beruhigt sein. Nachdem meine Frau das Basislager der weißen Wölfe entdeckt hatte und sie durch Drohungen mundtot gemacht wurde, es würde mir andersfalls sehr schlecht gehen, wurde sie von der Organisation auch sonst ständig terrorisiert. Ich habe gehört, wie der weiße Wolf unter anderem versuchte, ein Besuchsverbot für meine Frau auf unserer Intensivstation zu erreichen. Er ließ einen Steckbrief im ganzen AKH anbringen, in dem vor jedem Kontakt mit meiner Frau gewarnt wird, da sie Ausländerin, eine Diebin und Betrügerin sei. Ich glaube, ein Beispiel übrigens für den eindeutigen Einfluss von Außenwahrnehmungen. Es handelt sich ganz real um das Desinfektionsmerkblatt mit den Anleitungen zum Händewaschen. Von meinem Bett aus sichtbar hing es neben den Seifenspendern und die abgebildeten Hände hatten für mich tatsächlich Ähnlichkeit mit den Händen meiner Frau. Außerdem wohl ein weiterer Beweis, wie mühelos und flüssig das Gehirn so kleine Außenreize dramaturgisch dienlich in eine Wahnvorstellung einfügt. Aber für eine gestörte Wahrnehmung scheint mir das alles ein bisschen zu genau strukturiert zu sein. Ich könnte noch eine Vielzahl solcher Erlebnisse berichten. Sie waren alle getragen und geformt von äußerst präzisen Situationen und einem unglaublichen Detailreichtum. Allen gemein ist, dass die unwahrscheinlichsten, absurdesten Begebenheiten mit der allergrößten Selbstverständlichkeit passieren und dann für allzu fragwürdige Konstruktionen sofort logische Begründungen geliefert werden, die dann jeden Zweifel wieder ausräumen. Allen gemein scheint auch zu sein, dass selbst banalste Wahrnehmungen, ich sehe durch das Fenster, dass es schneit, ein Patient ist renitent, ein Pfleger berührt mich, Geräusche vom Gang, Gerüche war ein wichtiger Punkt. Eventuell habe ich auch Fernsehprogramme gesehen. Sofort führt das alles zu den unglaublichsten Geschehnissen, werden transformiert oder in gerade laufenden Fantasien eingebaut. Diese sozusagen ausschmücken, möglicherweise auch neue auslösen. Jedenfalls waren meine Sinne offensichtlich nicht im Tiefschlaf. Sie haben eher hyperfunktioniert, wenn auch nicht normal. Es ist gar nicht einfach, dieses Selbst-Erlebt-Haben zu relativieren und zu akzeptieren, dass diese überwältigende Fülle an Geschehen schon rein physiologisch in einer real so kurzen Zeit überhaupt abwickelbar ist. Psychologisch kann ich das alles schon eher einordnen. Und natürlich bilden Bezugspersonen und Befindlichkeit aus meinem Leben den Hintergrund. Dass alles nicht so sein kann, wie es von mir erlebt wurde, war mir schon klar. Es löste die Sensation des Erlebten aber nicht auf. Die Fragen, die sich mir stellen, sind, wie weit reale Wahrnehmungen Auslöser dieser Delirien sind, beziehungsweise wie weit diese unter den gegebenen Umständen sowieso eintreten und für mich auch beruflich hochinteressant, woher nimmt das Gehirn all diese äußerst präzisen Bilder und fügt sie in so schlüssiger Logik zu dramaturgisch so ausgefeilten Storys? Natürlich sammelt jeder Mensch im Laufe des Lebens sowohl ein individuelles wie auch ein kollektives Repertoire an Bildern. Aber die Fähigkeit, dieses Material derartig assoziativ, flexibel und selbstverständlich als Baumaterial zu verwenden und in die unglaublichsten Zusammenhänge zu setzen, beziehungsweise diese Bilder mit den unterschiedlichsten Bedeutungen aufzuladen, und das finde ich tatsächlich äußerst faszinierend. Man könnte allein schon das als eine beachtliche künstlerische Leistung sehen. Ich habe eine Originalität in der Findung von Bildmetaphern erfahren, über die sich jeder in meinem Beruf glücklich schätzen würde, mit einer Glaubwürdigkeit, die für jede Darstellung als höchstes Ziel gilt und selten und nur mit großer Meisterschaft zu erreichen ist. Wie und wozu geschieht diese zweckdienliche Bildwerdung und dramaturgische Gestaltung im Hirn? Warum tut sich das Gehirn diese Arbeit an? Wenn ich daran denke, welchen Aufwand es bedürfte, auch nur einen kleinen Ausschnitt meiner Wahnvorstellungen, zum Beispiel für eine Verfilmung mit auch nur annähernder Glaubwürdigkeit zu realisieren, dann wird mir ganz schwindelig. Es gibt eine ganz konkrete fotografische Genauigkeit und Detailfülle, nicht nur in den Schauplätzen und deren Ausstattung, sondern auch in der inszenatorischen Qualität der Gestaltung der vielfältigsten Charaktere, die kaum zu übertreffen wäre. Das Gehirn schafft das, obwohl in einem äußerst geschwächten Körper, offensichtlich in kürzester Zeit. Ein unglaublicher Zeitkompressor, der noch dazu scheinbar ganz entspannt also ohne Verkürzungen, arbeitet, als ob für diese Kreationen alle Zeit der Welt zur Verfügung stünden. Wie weit diese besonderen Fähigkeiten der Wirkung der Drogen und oder Medikamente zuzuschreiben ist, oder wie weit das Gehirn dieses Potenzial per se hat und es unter dem besonderen Stress einer lebensbedrohenden Situation mobilisiert, ist eine interessante Frage, zu der ich natürlich keine Antwort habe. Eine Art Autoreanimationsreflex vielleicht, ein Adrenalinturbo, ein Psychodefibrillator oder etwas in diese Richtung? Jedenfalls nährt es den Verdacht, dass da ein enormes Potenzial schlummert. Schlagwortartig noch einige Nebenstories, die einen kleinen Einblick über die Vielfalt der Themen erlauben und eventuell auch ein bisschen unterhaltlich sind. So, unter anderem hatte mich Donald Trumps Bodyguards in der Mangel. Sie trainierten mich zusammen mit deren Kampfhunden. Wir, die Hunde und ich, mussten alles und jeden bewachen. Trump hatte eine PR-Agentur mit einer Kampagne beauftragt, wo man öffentliche Wetten abschließen konnte, an welchem Tag Trumps jüngster Sohn größer als 1,50 Meter sein wird. Der Junge musste sich jeden Tag zu einer bestimmten Zeit im TV neben einer Messlatte zeigen. Und wem das als Ersten gelingt, der gewinnt eine Woche Aufenthalt im White House unter strengster Bewachung. Mich und die Hunde. Oder Peter Maffay, dem deutschen Rockstar, geht es nicht gut. Er ist krank und sucht mit Frau und kleinem Kind Unterkunft in einem Frankfurter Hotel, in dem auch ich untergebracht bin. Es ist aber ausgebucht und er darf ausnahmsweise bleiben, aber nur solange er spielt. Das tut er bis zum Morgengrauen und stirbt dann vor Erschöpfung. Ich höre dadurch sein Repertoire, das ich real nur sehr partiell und oberflächlich kenne. Seine verzweifelte Frau fragt nach seinem Tod im Morgengrauen, warum der Berger ein Zimmer bekommen hatte, sie mit der Familie aber nicht. Und mein schlechtes Gewissen deswegen. Auf RTL wird ein weltweites TV-Spektakel gesendet, von Lego finanziert, mit Superstars als Moderatoren. Es wird ein Loch durch die Erde gebohrt und bei jeder Show ist durch die Lösung einer dummen Frage oder einer einfältigen Aufgabe ein Legostein zu gewinnen, mit dem das Loch immer weiter ausgekleidet wird, bis der Gewinner des letzten Steines als erster Mensch durch die Erde rutschen kann. Oder die Stationsschwestern und Pfleger machen sich über eine ältere, dicke Krankenschwester lustig, die sich weigert, bei der täglichen Pflege Männer zu waschen. Die hysterische Weigerung und das Gelächter der anderen. Und draußen vor dem Fenster geht der Regen langsam über in Schnee. Ein Medizinerkongress findet statt, irgendwo am Comersee, und ich höre Laufer, wie er sich bei einem italienischen Chirurgen darüber beschwert, dass er mich als Fall seiner ersten vier Ventiler gestohlen hat, um bei seinen Kollegen zu punkten. Ich höre ihn sagen, Herr Kollege, das war nicht sehr elegant und ich bin gar nicht amused. Ist der Tiefschlaf offenbar die gebotene Methode, um den körperlichen Heilprozess zu unterstützen, so ist er aber psychisch offensichtlich eine ganz spezielle Belastung. Und wie ich höre, kommt da scheinbar niemand von der rosaroten Wolke zurück. Nach dem Erwachen fühle ich mich nicht nur körperlich schwach wie noch nie, sondern auch psychisch so geredet wie noch nie. Konnte ich anfänglich kaum den Arm heben oder sitzen, geschweige denn gehen, so geht es mir heute unglaublich gut und die OP war erfolgreich. Ich habe also allen Grund, der Medizin und allen beteiligten Menschen dankbar zu sein. Trotzdem, ich bin in der satten Gewissheit meiner Wahrnehmungsfähigkeiten verunsichert. Ich habe dann ein halbes Jahr später Frau Dr. Steinlechner kennengelernt und sie hat mir auf der Intensivstation am AKH mein Bett gezeigt. Mir war das ein Bedürfnis, weil ich die reale Situation wiedersehen wollte, neugierig, ob und welche Eindrücke oder Bilder ich da wieder erkennen würde oder nicht. Tatsächlich, die räumliche Wahrnehmung war sofort intakt. Die Blickwinkel, meine Perspektiven, die Zuordnung der anderen Betten im Raum, da war der weiße Wolf, da das Wasserbett, hat alles präzis gestimmt. Natürlich ohne weißen Wolf, ohne Hirschgeweih und ohne Wasserbett. Gestimmt hat auch der Blick aus dem Fenster, der mir wohl je nach Wetter die Abfolge ganzer Jahreszeiten kreiert hat. Und ich habe Pfleger und Ärztinnen wiedererkannt. Was aber am deutlichsten und sofort wieder da war, waren Geräusche und Gerüche, klar und deutlich. Das war es also, das Futter für meine Wahnvorstellungen oder die Auslöser. Und immer wieder die Frage, wozu hat unser Gehirn diese nur erahnbaren enormen Fähigkeiten und wozu tut es sich diese Arbeit an? Jetzt kann man das vielleicht mit einer chemischen Formel, mit der Ausschüttung diverser Hormone, mit der Übertragung von Botenstoffen erklären, begründen, was weiß ich. Aber so kann man ja auch das Phänomen der Liebe als chemischen Prozess erklären, wenn man damit denn seine Ruhe haben möchte. Nur was ist dann mit der Seligkeit, die der Liebe innewohnen kann? Was ist mit den Schmerzen, die wir im Herzen spüren, wenn es mit der Liebe mal nicht so klappt? Nur weil wir glauben, dort sei das Gefühl zu Hause, tut's dort auch weh? Möglicherweise steckt in der sogenannten postoperativen Verwirrtheit auch eine postoperative Klarsicht, die dann mit der Normalisierung halt wieder verschwindet, wer weiß. Ich möchte noch die wunderbare Pianistin Helene Grimaud zitieren aus einem Interview in der Zeit. Kann Kunst uns noch helfen? Und sie meint, Kunst kann immer helfen, das Bewusstsein und die Sensibilität der Wahrnehmung zu schärfen. Aber reicht das? Natürlich nicht. Solange Menschenrechte nicht gelten, es keine Gesundheitsversorgung gibt, solange die grundlegenden Bedingungen des Lebens nicht erfüllt sind, solange kann die Kunst nur sehr wenig bewirken. Menschen, die gerade in Syrien oder wo auch immer um ihr Überleben kämpfen, ist mit Ravel nicht viel geholfen. Das heißt nicht, dass man seine Musik und alle Musik ebenso gut weglassen könnte, weil sie eh nichts nützt. Nein, Kunst ist so nicht nützlich. Und sie sagt weiter, es geht nicht darum, den Menschen zu sagen, was sie fühlen sollen. Es geht darum, eine Welt zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, Gefühle zu erleben. Soweit Helene Grimaud. Mir scheint immer wieder, dass wir uns tatsächlich nur äußerst langsam und nur Millimeter weiterentwickeln. Wir wollen das Blut des Feindes trinken und sein Herz essen. Sind wir immer noch so gebaut? Ich meine, Kunst kann bewirken, dass wir Dinge nicht nur so sehen, wie sie angeblich sind, sondern auch, wie sie sein könnten. Kunst kann Fühlen und Denken in Einklang bringen, Hirn und Herz versöhnen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben in die Erlebnisse und Gedanken eines Betroffenen in einem außergewöhnlichen Zustand, in den sie mich von Berufswegen versetzen und halten mussten. Und ein bisschen vermitteln, wie unglaublich viel Unberechenbares sie möglicherweise auslösen, mit allem, was sie als Ärzte und Pflegepersonal tun, im Kontakt mit ihren Patienten. Ich habe großen Respekt vor ihrer Arbeit und ich danke für die Gelegenheit, Ihnen meine Geschichte zu erzählen und für Ihre Aufmerksamkeit.